Malte, deine Stirn ist so riesig, da könnte ein Flugzeug drauf landen. Kann ich auch bei dir
Arne, du
landen?
kannst immer bei mir landen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge 200 Milligramm Irrsinn. Heute mal die Anmod von mir. Mit dabei sind mal wieder Arne und Henry. Und es freut uns, mal wieder über unsere geliebten Themen zu referieren. Jungs, habt ihr was beizutragen?
Also ich habe im Vorfeld zu meinem Thema noch was beizutragen. Und zwar ich habe recherchiert, sage ich jetzt schon mal vorwegzugreifen, zum Thema der CDU, die hat so ein neues Programm rausgebracht, da kommen wir später darauf zu sprechen. Aber den Fokus, den unterschiedliche Medienhäuser setzen, war sehr, sehr interessant.
Okay.
Ich rezitiere jetzt so Headlines und ihr müsst erraten, von welchen Medienhäusern die sind,
Das
okay?
klingt sehr gut. Das klingt schon mal hervorragend. Fangen wir
Schluss
an.
mit Merkels Islampolitik!
Geil.
Wollte gleich mal mit dem Harten einsteigen.
Bild. Okay, aber meinst du, du musst das nochmal nachvertonen?
Nee, dann sind die wach jetzt. Verstehst du damit
Okay,
die?
verstehe, okay, verstehe, okay. Dann kommen wir mit dem nächsten.
Schuldenbremse, AKWs und Migration.
Okay, das ist schon schwieriger, Malte. Was meinst du?
Schuldenbremse, AKWs und Migration. Oh, das sind ja drei komplett random Begriffe einfach. Und alles hört sich nach CDU
Ja,
Talking Points an.
Ja, genau, das sind ja auch, das ist ja
Es
logisch,
geht
die
um ein Grundsatzprogramm der CDU. Was erwartest du?
Und das war ich, das ist so, das ist, weil das ist so, überschriftsmäßig ist das so Haferbrei. Das ist so Kartoffelbrei ohne Milch und Butter, so von
Ja,
dem Niveau,
ich
fand ich
würde
das.
sagen, dadurch, also gib mal deinen Guess ab.
Ich könnte mir Süddeutsche vorstellen oder so SZ.
Ja, könnte ich mir auch
Oder.
vorstellen.
Nee, Redaktionsnetzwerk Deutschland war das. RND.
Okay,
Aber die
aber
anderen,
lass
aber
uns
die
das
anderen.
nächste Mal erstmal spekulieren kurz,
Okay,
wenn.
sorry. Aber die anderen waren halt auch so. Ich will das jetzt nicht machen, weil die anderen waren relativ alle auch genauso unspektakulär. Aber dann kam so, man hat so richtig gemerkt, so die öffentlich-rechtlich machen das nicht so, aber so Welt und Bild haben beide so Abwände von der Merkel Islampolitik, weil sie halt die Asylpolitik auch angesprochen haben. Es ist halt die
Okay,
Islampolitik.
ja.
Ja, aber das ist schon wieder wack.
Stark.
So, Malte.
Das ist unfassbar wack und es ist Framing.
Ja, aber was
Nee.
anderes können die
Doch,
halt
also
auch
wenn man
nicht.
Migra also es
Nee,
wird.
Framing ist was anderes, glaube ich. Ich check, was du meinst, aber ich glaube.
Ja, aber wenn sie schneiden jetzt das Thema Migration direkt auf den Islam zu, oder nicht?
Ja, aber Framing wäre eher sowas, wie wenn du sagst, Vergewaltigung, Ermordung, Migranten. Das sind drei unterschiedliche Worte, die haben auch du kannst, also ich habe das nicht in Zusammenhang miteinander gebracht. Das ist durch ein
Ah,
Komma
okay,
getrennt.
verstehe. Und
Aber du
dann.
assoziierst was Negatives damit.
Ah,
Wenn ich
okay.
sage Naturcamping, Bier. So, ist halt jede Bierwerbung ist halt, du bist draußen in der Natur mit deinen Bros. Das ist halt
Ja, okay,
Framing.
ist auch Framing. Ja, ich verstehe, okay.
Ey, habt ihr sonst noch Talking Points, über die ihr sprechen wolltet? Gut, dann machen wir weiter, I
Ich
guess.
hoffe, dass man das Hupen von hinten auf der Aufnahme gehört hat. Ja, wo wir schon einmal beim Thema Framing und Migranten waren, könnten wir ja einfach mal. Ach ja, wir waren ja schon einmal beim CDU-Grundsatzproblem und nicht beim Thema Migranten. Ist natürlich richtig, ich habe nur das Thema Migration gelesen. Wir können ja einfach mal über das Grundsatzprogramm der CDU reden. Und zwar hat Henry ja gerade schon erklärt, er hat sich wahrscheinlich viele Artikel darüber durchgelesen, über das Grundsatzprogramm. Ja, ganz kurze Zeitfrage. Wie fandest du denn die PDF vom Grundsatzprogramm?
Gar nicht, ich fand die gar nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, erstens ist das übertriebene Scheiße, wenn man danach sucht, irgendwie CDU-Grundsatzprogramm, PDF, findet man gar nichts. Die CDU hat einen extra Ordner, wo die so Dokumente hochladen. Ist es nicht drin. Da ist auch nur richtiger Scheiß drin. Die haben eine extra Website dafür, wo die halt übelst, also einfach nur beschissene Twitter-Posts eingearbeitet haben und so gesagt haben, jo, wir machen jetzt ein neues Grundsatzprogramm. Und dann klickst du auf den Link, wo so steht zum Grundsatzprogramm, und dann kommst du auf eine andere Website, wo das nochmal detaillierter steht. Dann klickst du auf das Grundsatzprogramm, nochmal einen Link eingebettet in den Text. Da kommt der Error 404, not found. Ja, Digga, und ich suche so die ganze Zeit und überall reden Journalisten die ganze Zeit über das Grundsatzprogramm und das 70-seitige Dokument. Ich habe mir den Arsch abgesucht, ich habe es nicht gefunden. Und ich wette, wenn die Folge online ist, ist das Dokument auch online.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, es wird halt ein Fehler auf der Website irgendwie sein, aber ist halt trotzdem Kacke, wenn man
Aber
dazu
die ist auch
recherchieren will
so
und.
überunübersichtlich. Also,
Ja, ja, ja.
auch die anderen Grundsatzprogramme der CDU findest du dort nicht. Also du findest die nicht so einfach. Und wenn man das jetzt mal mit anderen Parteien vergleicht, deren Grundsatzprogramme die haben meistens eine eigene Seite dafür. Auch die CDU-Website, die ist grafisch total schön zum Navigieren, überarsch. Okay. Nehmt euch einfach ein Beispiel am Land Sachsen. Das ist wirklich wunderschön, diese Website. Auf jeden Fall. Was war die Frage? Ach ja.
Was denn so generell genau drin stand erstmal? Ja. Also ich habe erstmal gefragt, wie du es fandest und hast es nicht gefunden. Aber jetzt, ja, kannst du einfach mal ein bisschen trotzdem über den Inhalt reden.
Genau, also um den vorwegzugreifen, die CDU hat jetzt seit 2007 ihr Grundsatzprogramm nicht gehabt, gehabt. Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer, als sie damals kurzzeitig mal Zwischenvorsitzende war, das angeleiert und jetzt ist so ein Entwurf vorgestellt worden von Carsten Linnemann und noch so zwei anderen Atzen. Mhm. Wo das muss jetzt vom Parteitag noch einmal abgesegnet werden, aber das wird höchstwahrscheinlich durchgehen. So, eines der größten Kernthemen, was sie angesprochen haben, ist Migration. So, Carsten Linnemann hat aktiv den Artikel 16a betont, des Grundgesetzes, auf den sie sich berufen, der regelt irgendwie persönliches Asylrecht oder sowas, Malte. Sagt, wenn das falsch ist.
ART 16a.
Oder nicht Grundgesetz, aber auf jeden Fall.
Der regelt, politische Verfolgte genießen Asylrecht und grundsätzlich allgemein die komplette Asylthematik, ja, um es mal so zu sagen.
Also sie sagen, dass jeder ein Recht auf Asyl hat. So, und das behalten wir jetzt im Kopf für die folgenden Punkte. Und zwar sind sie für eine Drittstaaten-Asylregelung und wollen versuchen, das Ruanda-Modell, wie es im UK ist, umzusetzen. Kurz zusammengefasst, das Ruanda-Modell besagt im Grunde, dass das Vereinigte Königreich hat einen Deal mit Ruanda geschlossen. Die kriegen 140 Millionen Entwicklungshilfe und dafür nehmen die alle Flüchtlinge auf, die aus dem UK kommen. Die werden einfach dahin gepackt, egal woher die kommen, egal ob die ein Asylverfahren hatten. Die gehen einfach nach Ruanda. Irgendwo in die verfickte Mitte Afrikas. Das ist in Großbritannien schon vor deren obersten Gericht gescheitert. Und das will die CDU jetzt in Deutschland auch probieren. Ob das so rechtskonform ist, schwierig. Nach Maltes höchst juristischer Experteneinschätzung ist es das nicht. So die CDU spricht von einem
Ich würde gerne meine anscheinend so hochjuristische Expertenmeinung einmal ganz kurz ein bisschen ausweiten, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, wie Wüst das verpackt hat und wie alle anderen Experten das verpacken. Also dieser Hendrik Wüst.
Kannst du es in zwei Sätzen zusammenfassen?
Ja, okay. Also die haben jetzt gesagt, die Bundesregierung soll das prüfen. Ich habe jetzt aber von anderer Stelle gesehen, von ZDF heute, die haben das auch zusammengefasst und die meinten, das ist, also gerade dieses, dass Menschen direkt in irgendwelche Drittstaaten gebracht werden, ist zurzeit angesichts der, wenn Menschen direkt nach Ruanda gebracht werden, ist es unmöglich, dem zu genügen. Weil Leute, wenn sie nach Deutschland kommen, müssen einen effektiven Rechtsschutz bekommen. Und das heißt, wenn jemand nach Deutschland kommt, darf er einen Asylantrag stellen und bei Ablehnung dagegen vorgehen. Das wäre ja nur möglich, wenn sie das in dem Moment machen könnten, wo sie hier ankommen. Dadurch, dass hier aber so viele Leute ankommen, ist das rein kapazitätsmäßig total illusorisch. Also rein davon müsste das Grundgesetz geändert werden. Irgendwie Asylrecht, also so ein hochrichterliches Gut. Und zweitens ist es mit dem EU-Recht auch nicht vereinbar. Also auch wenn es auf nationaler Ebene vereinbar ist, auf supranationaler Ebene auch nicht. Also eigentlich, es müssten sehr, sehr krasse Gesetzesänderungen dafür auf beiden Ebenen folgen, um das möglich zu machen.
Gut, es gibt ja jetzt einen Rechtsruck in der
EU. Ja, gut.
Generell, vielleicht funktioniert es ja dann irgendwann, also so, ne? Gut, dann mache ich weiter.
Ja, also das grundlegende Konzept, wie sich die CDU jetzt die Flüchtlings- und Migrationsbewegung vorstellt, ist, es gibt Verfahren an den EU-Außengrenzen oder an die EU-angrenzenden Staaten. Und dann wird entschieden, ob diese Leute in die EU kommen und nicht. Und dann wird ein bestimmtes Kontingent unter bereitwilligen Staaten aufgenommen. So, wisst ihr, warum sie Kontingent sagen? Das ist nämlich sehr, sehr smart, weil da müssen sie das böse Wort Obergrenze nicht sagen. Hm. Ein Kontingent ist eine fest definierte Menge. Und wenn darüber hinaus passiert, das ist ja ein Problem der Zukunfts-CDU. So, und die CDU hat auch einen ziemlich großen Shitstorm auf sich gezogen, weil sie dieses Thema deutsche Leitkultur wieder angeleiert haben und folgendes Zitat da drin hatten. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das ist so eine Anlehnung an dieses, was der frühere Bundespräsident gesagt hat, mit der Islam gehört zu Deutschland. Das wird jetzt rückgängig gemacht. Der Islam gehört jetzt nicht mehr pauschal zu Deutschland, sondern nur noch Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Mhm. Darauf kam bei der Pressekonferenz die Frage, was denn mit Christen sei, die nicht unsere Werte teilen, ob die dann auch noch zu Deutschland gehören. Diese Frage blieb offen.
Okay, und was ist denn jetzt, also ich weiß nicht, aber ich denke mal mit unsere Werte, das ist jetzt erstmal hingestellt, wessen Werte, also richtig. Es gibt, glaube ich, nicht so super viele, also je nachdem, wie eng man das fasst, gibt es, glaube ich, wenige Muslime, die sich direkt auf die Werte des Christentums beziehen. Also klar, sowas wie, du sollst nicht töten, ja. Das ist so ein Konsens, den finden alle. Aber den finden auch die meisten, die jetzt herkommen.
Ja, und das, also es war in der Phoenix-Talk-Runde, die auch in unserem Quellendokument verlinkt ist, in der dann halt gesagt wurde, naja, also die ganzen die Muslime, die herkommen, die haben ja großteils noch ein anderes Werteverständnis, die glauben noch an Friedensrichter und sowas. Das ist so ein anderes Konzept, wo du quasi hast einen Typen im Dorf und das ist halt der Dorfstreitschlichter. Der hat halt in vielen, so gerade ländlichen Regionen in der arabischen Welt noch deutlich höhere Positionen, als er das in Deutschland und in Nordeuropa früher noch hatte. Und dann wurde er halt auch gefragt, was das ist sehr interessant, ob er denn auch glaube, dass es Christen gibt, die sich nicht an unsere Werte und vor allem an das Grundgesetz halten. Ja, gibt's nicht. Also alle Christen, die es gibt, halten sich an das Grundgesetz und Reichsbürger existieren auch irgendwie nicht. Es war wirklich ganz, ganz merkwürdig und jetzt meine persönliche Meinung, das wirkt halt einfach so, als würden die jetzt mal versuchen, so richtig schön islamophobe Stimmung zu verbreiten und nochmal so ganz bisschen noch weiter am Rechten ranzufischen, weil das tun sie ja eh noch nicht. So, aber bei der Integration setzen sie auf generell auf die deutsche Leitkultur, wie eben schon angesprochen. Das halt gerade, also was heißt Leitkultur, deutsche Kultur, was ist das überhaupt, haben sie definiert, als zum Beispiel, dass Vereine und Ehrenamt hier eine hohe Bedeutung bekommen sollen. Was
darüber haben wir auch schon mal geredet.
Für die Integration und dass zumindest ein Verständnis für die Bräuche und Traditionen unseres Volkes da sind.
Ja, also für also
dass man so weiß,
kann man
was
so
ist
sagen, so
Weihnachten, ich, ja. Was ist Ostern. Obwohl ich auch kein Verständnis für das Oktoberfest aufbringen kann, aber...
Ich schon. wo wir wieder bei Alkoholkonsumenten.
Aber da muss man, ich glaube, ein, zwei differenzieren. Und das finde ich einen schwierigen Take. Ich verstehe da beide Seiten. Man soll das Existenzrecht des Staates Israel anerkennen. Und ich verstehe auf der einen Seite, ja, dass es wichtig ist, damit wir hier keine Antisemiten reinlassen. Aber ich finde, um in Deutschland quasi eingebürgert zu werden, das Existenzrecht irgendeines anderen Staates anzuerkennen, ist irgendwie, also finde ich irgendwie komisch, aber ich verstehe beide Seiten ein bisschen.
Ich verstehe es auch, ja.
Ja, es ist so grundsätzlich das zur Integration. Übrigens, das mit dem das Existenzrecht des Staates Israels anzuerkennen, das ist in Sachsen-Anhalt jetzt schon so. Also wenn du jetzt in Sachsen-Anhalt eingebürgert werden möchtest, musst du nicht einen Eid ablegen, aber du musst es halt anerkennen, offiziell.
Also schon quasi eidesstattlich anerkennen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eidesstattlich mal was anderes ist, mal ja. Schon wieder mit einem Auge, aber du musst es anerkennen. So.
Aber gut, du leistest ja, also du...
Leistet man einen Eid bei der Einbürgerung?
Schon, oder?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, man bekennt sich zum Grundgesetz.
Ja, man bekennt sich zum Grundgesetz, aber ist es sich zu etwas bekennen, dasselbe wie ein Eid abzulegen? Malte?
Also ich fülle mal die Lücke, ne?
Okay.
Gerade in Bezug auf Einbürgerung ist es, glaube ich, schon. Also ist es nicht. Es ist halt. Das Ding ist, wenn du ein Eid brichst, ist das eine Straftat. Und wenn du dich nicht ans Grundgesetz hältst, also dich quasi zum Grundgesetz bekennst, aber dich nicht dran hältst, kommt, glaube ich, einfach nicht Eidesbruch nicht pauschal dazu, nur weil du mal eingebürgert wurdest.
Du hast ja kein Eid, dann ist das ja wertlos.
Ja, an sich. Aber. Du bekennst dich ja dazu, um eben das zu bekommen. Also irgendwie hat es schon so eine Sache Eid. Ich weiß aber nicht, ob das als Eid ja, jetzt...
Ist jetzt auch eher Wortdefinition.
Ja.
Wollen wir lieber darüber reden, wie die CDU unseren Wohlstand retten möchte?
Ja, sehr gerne.
Und zwar möchten sie, erstmal so dahingestellt, sie möchten dafür sorgen, dass man wieder Eigentum besitzen kann. Finde ich schön, so Häuser kaufen wäre wirklich was, wo ich irgendwann mal hart Bock drauf hätte.
Ja, ist eine Sache.
Beim Klimaschutz, der ja unseren Wohlstand bedroht, setzen sie auf Technologieoffenheit.
Oh nein, nicht noch so eine Partei.
Also sie setzen auf sie setzen auf die Wiedereinstellung von AKWs.
Okay.
Was ja früher eine Merkel-Idee war, die abzuschalten und die, dass sie jetzt den Grünen vorwerfen, dass sie das wirklich gemacht haben, was früher beschlossen wurde.
Ja,
okay. Sie setzen auf den Verbrennermotor und sagen, dass der ja bestimmt irgendwann klimaneutral fahren kann. Kann er nicht, Leute. So funktioniert Entropie nicht, so funktioniert Enthalpie nicht und so funktioniert Energie nicht. Man kann das physikalisch proven, dass Verbrennermotoren nicht energiepositiv sein können, wenn sie das gesamte CO2 danach rausfiltern.
Ja, also, keine Ahnung, ich finde auch die, also, ich verstehe nicht, wieso man sich zum Verbrenner bekennen muss und in einem Satz vorher sagt, jo, wir wollen technologieoffen sein.
Ja.
Das passt ja nicht zusammen.
Arne, ja, das kann ich dir sagen.
Eine Antwort zu dem
Item. Ja, so. Gleich, aber das mit dem Verbrenner, das kann ich dir sagen. Das Wort nennt sich Großspende der Autolobby und dann haben wir es eigentlich schon, oder? Ich glaube, damit sollte es getan sein.
Ja, natürlich, natürlich. Aber ich meine jetzt, natürlich, ja, das erklärt es auf der Metaebene, aber rein logisch ist das ja, schließen sich diese beiden Punkte ja aus.
So.
Sich technologieoffen zu bekennen, aber nur für den Verbrennermotor.
Nee, also zu sagen, sind gegen das Verbrennerverbot. Okay, das habe ich vielleicht falsch formuliert, ist nicht sagen, dass sie sagen, wir wollen jetzt Autoverbot, aber das ist ja dieses Technologieoffenheit. Den Verbrenner zu verbieten, ist ein Fehler.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie man das jetzt noch rückgängig macht, ob man jetzt einfach sagt, ja, wir halten uns da jetzt nicht dran, an das Verbrennerverbot, was jetzt beschlossen wurde. Keine Ahnung.
Malte. Kleiner Nachschub noch zu diesem Eides-Ding. Nach § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz, Absatz 1, Satz 1, müssen sich Leute zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen. Das hat aber keinen eidesstaatlichen Charakter. Es gibt Bundesländer, die das mit dem eidesstaatlichen machen, gut. Aber auf Bundesebene ist es nicht so. Es gab 2005 da mal einen Push in die Richtung, der ist aber nicht durchgekommen.
Okay. Gut. Okay. Aber das ist ja erklärt.
Außerdem setzen sie, weil wir haben jetzt das Kohle ausgehabt, aber wir haben ja nicht das fossile Kraftstoffe ausgehabt.
Mhm. Auf
Gaskraftwerke. Oh. Genial. Mehr Gaskraftwerke, wir brauchen mehr Gas, weil wir haben so viel davon,
ja,
dass wir das in Massen verbrennen können. Die sind natürlich auch leicht, dann irgendwann auf Wasserstoff umzurüsten, wenn es jemals so weit kommen sollte.
Was wir schon hoffen, aber...
Aber Gaskraftwerke, Digga, dann lass halt gute Kohlekraftwerke laufen, so. Das macht jetzt den Braten dann auch nicht mehr so unfassbar fett.
Nee, also ja.
Also es ist für die Energiesicherheit Deutschlands definitiv sinnvoller. Klimatechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne den Ausstoß von beiden nicht
so sehr. Also generell ist es ja so... Also ich weiß nicht genau, wie es bei Kohle ist. Ich könnte jetzt nur die Argumentation zwischen Öl und Gas fahren, aber das ist ja eigentlich gerade gar nicht Thema. Ist mir gerade so aufgefallen.
Bei äußerer Sicherheit setzen sie sich für mehr europäische Zusammenarbeit ein, eine Stärkung der Polizei und der europäischen Polizei. Die heißt, warte,
Frontex.
Wie heißt denn die Euro? Ist auch scheißegal.
Frontex
waren die Azimut. Ja, Protex ist nur die. Ja, aber Frontex ist nur die Grenzpolizei, oder nicht? Also quasi der europäische
Euribor. Zoll.
Ist jetzt auch scheißegal, wie die gesamte Euro. Ist ja jetzt auch scheißegal, ich glaube,
Europol, ja.
Juckt jetzt auch gar nicht.
Euribor, wie kommst du denn auf
Euribor?
Das ist doch gerade wie ein Scheiß Herr
der Ringe. Nein.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Pokémon.
Also der Erebor ist der Herr der Ringe-Bag und der Euribor ist der EU-festgeschriebene Zinssatz für Kapitalanlage. Ich wollte einfach mal ein paar Begriffe in den Raum werfen.
Bro. Mach das nie wieder. Das nie
wieder. Ja, außerdem sind sie für ein Festhalten an der Schuldenbremse. Und da wurde ein Ding erklärt, worüber ich gar nicht so nachgedacht habe. Allein die Zinsentwicklung oder durch die Schulden, die wir haben, waren 9 Millionen im Jahre 2020, 19 Millionen im Jahr Milliarden im Jahr 2022 und 40 Milliarden im Jahr 2022. Warte, 2021, 2022, ich weiß nicht, ob ich das gerade
alles gut verpackt habe. Ist auf jeden Fall klar, was gemeint ist.
So, außerdem sprechen sie sich jetzt aus noch, die Zinsen, also die haben die Zinsen der aktuellen Schulden, die wir haben, beschrieben Und das ist ja ein, das ist ein, ich fand, das ist ein sehr, sehr beunruhigender Trend gewesen, dass sie sich quasi jedes Jahr verdoppelt haben.
Ja, aber das ist relativ klar.
Von. Ja, also wie gesagt, mir war das nicht klar, Malte.
Also das Deswegen Ding ist,
wollte ich das nochmal
erstmal nehmen, also durch Corona haben wir super viele Schulden aufgenommen und seit spätestens anderthalb Jahren sind die Zinskosten einfach ums Achtfache gestiegen. Und das gilt auch für Staaten. Und deshalb, ja, haben wir einfach viel mehr Kapitaldeckungskosten.
Schulden.
Ja, nee.
Nee, was sind Kapitaldeckungskosten?
Also wir haben Schulden und dabei haben wir einmal die Tilgung und die Zinskosten.
In zwei Sätzen, diesmal wirklich.
Die Zinskosten sind gestiegen, ja, aber wir müssen ja trotzdem einfach den ganzen Scheiß auch noch zurückzahlen. Und insgesamt sind das die Kapitaldeckungskosten.
Ja. Alles klar.
Ah, okay.
Also Schulden.
Ja.
Ja.
Was gibt's denn? Was
genau, zwei Punkte sind noch. Sie wollen die Wehrpflicht endgültig abschaffen. Die ist ja aktuell nur ausgesetzt.
Ja.
Und durch eine Dienstpflicht ersetzen.
Die hoffentlich dann auch ausgesetzt bleibt, weil eine Dienstpflicht, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet sogar im Podcast. Ist nicht so super sinnvoll, aber red erstmal weiter.
Das Ding ist, eine Dienstpflicht ist nicht sinnvoll, aber es wird auch, also es ist noch nicht offen, ob man jetzt eine Dienstpflicht nach der Schule macht oder ob man eine Dienstpflicht mit 16 macht.
Okay.
Und ja, mit 16, quasi wie so ein Schülerpraktikum, was halt länger geht. Dafür die Schule ist dann halt ein Jahr länger. Aber sie haben halt diesen verliebten Punkt gebracht, dass wir es halt einfach leider brauchen, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und ich finde, das ist aus unserer Position immer leicht zu sagen, ja, lass das machen, für uns, die jetzt da gerade raus sind aus der Zeit.
Ja,
deswegen will ich mich da auch eigentlich gar nicht, will ich mich auch gar nicht weiter zu äußern, weil wir sind wirklich
alle in der Position. Wenn wir das jetzt anfangen,
also ich hätte,
zu sein. Ich hätte das halt jetzt anfangen, dann muss meine Schwester das noch machen. Also warum nicht? Ich meine, das könnte man schon mal machen.
Ja, stimmt, meine Schwester muss das auch noch machen. Und je nachdem, ob das dann mit 16 oder mit 18 kommt, vielleicht.
Also dann, eigentlich oder? Haben wir schon Interesse okay, also daran, das zu machen. Jetzt
alle dafür.
Okay,
ja.
Gut.
Nee, aber jetzt mal ganz kurz. Ich würde mich trotzdem ganz gerne einmal ganz kurz dazu äußern. Ich finde eine Dienstpflicht bedingt sinnvoll. Also ja, wir haben Fachkräftemangel. Und
wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wir haben auch einen schieren Arbeitskräftemangel.
Ja, genau.
Nicht nur an Fachkräften, sondern es fehlt halt an allem einfach.
Ja, inzwischen. Ja, aber wenn man dann vielleicht lieber sowas macht, wie dass man so eine Jahresphase macht, wo die Leute irgendwie in verschiedene Berufe ihnen mal reingucken und da so, sag ich mal, 2 Monate drin sind, sodass sie sich 6 Berufe angucken können, wäre das nicht vielleicht sogar sinnvoller, weil man dann auch gezielt Arbeitskräfte später schon anwerben würde, die dann auch wirklich Lust haben auf ihren Beruf?
Ja, das könnte man auch sagen, das wäre ja auch dann trotzdem ein Dienst.
Ja, klar, aber weißt du, das wäre doch irgendwie.
Das hört sich sehr, sehr sinnvoll an. Ich würde einfach mal Friedrich Merz eine E-Mail schreiben.
Das wäre natürlich lustig. Aber, weil wenn ich finde, ich denke mir jetzt, unter einem Dienst, ja, stelle ich mir jetzt vor, dass man jemanden nimmt und ein Jahr lang in der Altenpflege packt.
Ja, stimmt, das wäre schon sinnvoll, den einmal in die Altenpflege zu packen, einmal irgendwo
einmal anders. Auf dem, also irgendwie ins Handwerk, einmal auf den Bau und einmal auf den.
Aber der Punkt, den ich sehe, ist, die Produktivität nimmt ja mit der Zeit zu. Du wirst ja immer besser natürlich in etwas. Und ich glaube, so, die skaliert ja auch exponentiell. Mhm. Oder so annähernd exponentiell bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, dann kommt so eine Kurve, so eine Sättigungskurve.
Genau, eine Sättigungskurve. Ich habe auch gerade eine Pufferkurve im Kopf. Naja, anyways. Und das ist halt relativ ineffizient, weil ich glaube, die ersten so 3 Wochen oder 4 Wochen, wo jemand an einem neuen Arbeitsplatz ist, ist ja effektiv eine Belastung. Und deswegen weiß ich nicht, ob alle 2 Monate wechseln so sinnvoll ist. Aber ich weiß
über den Zeitraum reden, den man das macht.
Sonst macht man halt 3 Monate, sind es 4 Jobs oder 4 Monate sind es 3. Das geht halt auch.
Ja, irgendwie sowas. Und vor allem muss man auch einfach. Es ist ja dem Staat nicht geholfen, wenn die jetzt ein Jahr in irgendeinen Beruf packt, den die sich absolut nicht vorstellen können, den die dann schlecht machen, auf den die keine Lust haben und wo die dann noch rumgehen in der Schule und all ihren Freunden erzählen, wie scheiße dieser Beruf ist. Gerade in Berufen, die eh schon nicht so.
Aber mit 16 können die halt auch saufen, ne?
Ja, natürlich.
Das macht das alles deutlich
erträglicher. Aber ja nicht auf Arbeit.
Ja, aber in die alten. Also weißt du so. Das ist ja jetzt. Man macht ja jetzt meinen Punkt nicht wett.
Das stimmt.
Also, das mal ergänzen dazu ja, das ist natürlich schon wahr, ja. Aber ich will auch gar nicht so genau darüber eingehen, das könnte man als Thema für sich nehmen.
Ja, das stimmt eigentlich.
Aber
Vielleicht redest du einfach mal
Malte möchte auch noch.
Malte möchte da gerne nochmal eingehen, ob das ein Thema für sich wird.
Erzähl mal, was ist los?
Henry, du meintest eben, die sind 16, die können saufen. Ich meine, die sind nicht mehr 16, aber was hält uns denn davon ab, einfach zu saufen? Bei unserer Arbeit. Ich meine, das machen wir eh.
Nee, aber so. Aber imagine, du bist 16 und kriegst halt so Money dafür. Und machst du dein erstes Money und kannst Bier kaufen. Das ist schon geil, einfach so.
Ja.
Und vor allem hast du dann ja in diesem Jahr auch keine einfach Schule. Spätestens 18 Uhr Feierabend.
Ja, du hast keine Schule, du musst
aber nicht dafür lernen. Musst du halt arbeiten gehen. Und man muss halt auch echt sagen, Schule ist schon viel geiler als arbeiten gehen. Also, glaub mir, ich glaube, wissen das alle.
Ja.
Malte, du arbeitest halt auch 20 Stunden am Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand meine Schulzeit jetzt nicht so geil, dass ich sage, dass arbeiten gehen so viel schlechter sein kann. Aber was der Vorteil daran ist, dass wenn man das mit 16 macht, ist, dass die Leute sich jetzt überlegen, mache ich mein Abi, gehe ich nach der 10. ab, gehe ich nach der 11. ab, mache ich eine Ausbildung, studiere ich. Weil das sind so, dann kriegst du halt mal einen tieferen Blick da rein, ob das was für dich ist. Das wollte ich eigentlich nur noch als abschließenden Punkt ergänzen. Und, was ich sehr interessant fand, die CDU äußert sich gegen ideologisch getriebene Sprachideologien und Sprechverbote und fordert ein Genderverbot an allen öffentlichen Einrichtungen.
Ja, ist ja irgendwie schon wieder, also ich weiß nicht, irgendwie ist ein Genderverbot für mich schon sowas wie ein Sprachverbot.
Ja, aber die Grünen sind doch die Verbotspartei.
Ach ja. Okay, ja, dann
sie wollen uns das schnitzen. Ideologisten.
Nein, das kommt nicht von der CDU.
Das stimmt. Das ist so ein, es gibt also für die Zuhörer, es gibt ein Alice Weidel Uptempo-Remix.
Ja, es ist, glaube ich, Hardtech oder so. Wir können ja einfach den Titel in die Videobeschreibung, in die Audiobeschreibung, ja. In die was auch immer reinpacken.
So, das ist tatsächlich alles zu den Punkten, die sie selber gemacht haben.
Okay, wir haben ja jetzt sind immer schon ein bisschen drauf auf die Kritik, also auf einzelne Punkte in die Kritik eingegangen. Hast du da vielleicht noch eine Ergänzung generell allgemeinübergreifender Kritik?
Ja, also es ist bisher noch ein Entwurf, das muss man dazu sagen. Es sind halt viele leere Hülsen dabei, gerade sowas, was, wenn es dann so in die Richtung Leitkultur geht, das sind halt einfach Kampfbegriffe, die dann da in den Raum geschmissen werden. Sie haben sich nicht mit den wesentlichen Problemen unserer Zeit beschäftigt. Sie haben nicht wirklich ein System zur Ressourcenunabhängigkeit, zu China, zu Halbleiter, zu diesen ganzen Teil der kritischen Infrastruktur nicht so wirklich vorgelegt. Der ganze Teil mit der Leitkultur liest sich generell mit diesem islamophoben Unterton, was wir schon angesprochen haben.
Ja.
Und es ist ein Angriff auf den Sozialstaat geplant. Also gegen das Bürgergeld hetzt die CDU ja schon lange, dass das Arbeiten sich nicht mehr lohnt. Und sie sind für die Idee, die Rente nochmal zu reformieren. A, das. Und B, die Rente an die Lebenserwartung zu koppeln. Beziehungsweise das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Das ist an sich nicht so schlimm, weil die Lebenserwartung in vielen Ländern inzwischen stagniert.
Ja,
im Schnitt ist werden, halt an einem im, Punkt. Im Schnitt werden Menschen wahrscheinlich auch einfach nicht mehr viele jetzt älter als, ich glaube, um die 80, irgendwie 78, 80 so um den Dreh ist es, dass es da einfach dann stagniert. Aber der Punkt, den Punkt zu machen, finde ich halt dumm, weil bloß weil Menschen länger leben, sind sie nicht länger jung.
Ja, das ist, wollte ich genau als so Punkt noch anbringen. Und man hat natürlich den Vorteil, dass jetzt nicht mal eben das Renteneinstiegsalter jetzt um 10 Jahre steigen wird. Aber auf was würde das denn erstmal generell steigen, wenn man das an die Lebenserwartung koppelt? Wie, also die.
Das hängt dann immer davon ab, wie man es genauer macht. Das ist
ja, genau. Das ist halt schwierig. Und ja, was du schon meintest, die Lebenserwartung wird nicht mehr so enorm steigen.
Aber bloß weil du halt jetzt mehr. Im Endeffekt ist es halt so, du hast halt einfach nur mehr irgendwie 110-Jährige, die jetzt noch mit Maschinen am Leben erhalten werden, ja, Digga, das bringt halt auch nichts. Mhm. Aber das Ding ist, wenn dann das Renteneintrittsalter steigt, dann sinkt halt die Lebenserwartung wahrscheinlich.
Ja, würde ich auch gerade sagen, dann sinkt auch das Renteneinstiegsalter.
Das pendelt sich dann irgendwann so ein.
Ja, irgendwo, ja, das stimmt wahrscheinlich, aber ja, sehe ich jetzt, finde ich schwierig. Gerade wenn man überlegt, Rente generell ist ja so eine ungesicherte Sache und wenn die Leute dann bis 72 arbeiten und dann keine Rente kriegen, aber es wurde erstmal nach oben skaliert, das irgendwie
Naja, ist dann halt gut, weil dann merken sie, dass sie es wieder nach unten skalieren müssen. Und im besten Fall sind wir nicht die Generation, die bis 72 arbeiten muss, sondern die, die aus den vollen Töpfen der toten 73-Jährigen lebt.
Ja, mal sehen. Malte, wolltest du noch
was sagen? Ja, also ich meine gerade dieses umlagenfinanzierte System, also das ist schon gut so. Also gerade fürs Umlagensystem ist es gut, wenn die Leute länger arbeiten, weil das verringert die Jahre, die sie auszahlen. Und so wie ich die CDU einschätze, wollen die sicher weiter an diesem Schwachsinnssystem halt weiter festhalten. Von daher ist das eigentlich der einzig plausible Weg, wie sie das machen können. Eigentlich wäre es sinnvoll, die Leute irgendwie bis 85 arbeiten zu lassen. Also für die Umlagenrente wäre das das Beste, was hier passieren könnte.
Es ja. war gerade leider akustisch nicht so gut zu verstehen, aber für die Zuhörer sicherlich einwandfrei. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr so viel länger auf dem Thema rumhacken, beziehungsweise da viel tiefer drauf eingehen. Ja, leider ist es ein Thema, was, finde ich, auch gar nicht angesprochen wurde, war irgendwie Lehrermangel, oder? Also so generell Bildung in Deutschland?
Nicht, dass ich wüsste, nein, da wurde der Fokus halt nicht drauf gelegt, weil man kann halt
ja, aus Kindern.
Mit Lehrermangel schlecht am rechten Rand fischen.
Ja.
Aber warum Lehrermangel? Das ist so seltsam spezifisch.
Könnte ja vielleicht auch, also rein spekulativ erstmal, eine Ursache für die katastrophalen PISA-Ergebnisse sein. Genaueres kann uns sicherlich Malte dafür sagen. Leider habe ich gerade meine Fragen nicht offen.
Nee, die sind auch nicht in dem Dokument.
Sondern weil wir in einem also anderen Dokument, wo Malte einen ChatGPT-Link
Screenshot eingefügt hat. Für die Zuhörer, ihr müsst euch das, Zuhörer und Zuhörerinnen, sorry, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben erst mit so einem GoodNotes-Dokument gearbeitet, dann haben wir gemerkt, das ist irgendwie nicht so geil, wenn das Dokument groß wird, lag das, dann meinte ich so, yo, lass doch ein gemeinsames Word-Dokument anlegen, das hat auch super funktioniert und jetzt kam Malte und hat einfach ein Docs-Dokument geschickt. Ich war komplett verwirrt, ich check auch gar nicht, warum konnte das jetzt
ich habe das nur deshalb sein, gemacht, Malte? Weil hätte ich das rüber kopiert, dann wären die Bilder, die ich in meinem Dokument drin hatte, die Grafiken, die ich dann auch ein bisschen erklären will, die hätten sich dann von der Formatierung verschoben und das hätte mich so wütend gemacht, dass ich jetzt dieses Mal einfach mal ein Docs-Dokument reingeschickt habe. Nächstes Mal kopiere ich das gerne wieder in unser Word-Dokument rein.
Warum arbeitest du nicht in dem Word-Dokument?
Also ich möchte dazu noch ein...
Das muss jetzt sein.
Weil mich so online-kollaborative Dokumente abfacken, weil die Ladezeiten sind einfach unfassbar hoch und mich stresst das total.
Okay. Eine ganz letzte Sache möchte ich dazu noch sagen, bevor wir weitermachen mit den thematischen Sachen. Und zwar, Malte, Grafiken in einem auditativen Medium zu erklären sind
besser
als sie zu zeigen, aber es ist meistens trotzdem schwierig. Gut, Malte, ich denke, also die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Möchtest du vielleicht trotzdem mal im Allgemeinen erklären, was denn so die PISA-Studie ist und wie genau sie erhoben wird? Also genau über den letzten Teil ist es ja vielleicht doch schon ein bisschen weniger.
Also ich habe es mir von ChatGPT zusammenfassen lassen, das muss ich jetzt ehrlicherweise mit dazu sagen. Also die PISA-Studie
ist
eine internationale Vergleichsstudie, die von der OECD durchgeführt wird. Grundsätzlich ist das Ziel, Kompetenzen von Schülern, die 15 Jahre alt sind, in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz zu messen. Der Fokus liegt dabei praktisch auf der Bewertung der Fähigkeiten der Schüler und Probleme zu erkennen und daraus hin Lösungshinweise abzuleiten. Ja, Henry?
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir gerade so durch die Schule durch sind, dass wir an keiner PISA-Studie teilnehmen mussten, sondern nur einmal so eine beschissene Vergleichsklassenarbeit machen mussten.
An die Vergleichsklassenarbeit kann ich mich auch noch erinnern. Ist das, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie sowas in der
das
Art ist.
Ja, das ist landesintern. Aber das ist landesintern.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Grundsätzlich soll damit internationale Vergleichbarkeit von Bildungssystemen hergestellt werden. Weil man nimmt halt Schüler aus einem Alterssegment, aus gleichen sozioökonomischen praktisch Herkunftsarten. Und grundsätzlich wird die alle 3 Jahre durchgeführt. Jeder Zyklus konzentriert sich auf einen der 3 Hauptbereiche. Die Studie verwendet standardisierte Tests und Fragebögen, die von teilnehmenden Schülern bearbeitet werden. Und es gibt neben diesen Hauptkompetenzen zusätzliche Erhebungen zu anderen Bildungsbereichen, zum Beispiel Erfassung von Einstellung der Schüler zum Lernen, ihrer Lernumgebung und den schulischen Rahmenbedingungen. Also da können dann halt die, oder können die Leute halt sagen, wie wohl fühlst du dich gerade in der Schule? Oder wie stehst du gerade zum Lernen in den verschiedenen Fächern, etc. Also soweit erstmal zu dem, was die PISA-Studie überhaupt ist.
Dankeschön, Malte. Gut, jetzt habe ich ja schon einmal angeschnitten, dass wir doch nicht so gut abgeschnitten haben. Im internationalen Vergleich, wie ist es denn so? Wie steht es denn um Deutschland als Bildungsstand?
Also erstmal kann man schon mal sagen, alle OECD-Staaten haben sich verschlechtert. In Deutschland sind die Leistungseinbußen aber besonders groß.
Ja. Ja, wir sind Erster. Ja, wir sind gut.
Also so grundsätzlich schnitten die Schüler sowohl in Mathe, Lesen als auch Naturwissenschaften schlechter ab als in 2018. Man kann ja mal so ein bisschen erstmal die Gewinner nennen und uns danach auf den Verlierer Deutschland einschießen. Japan und Italien sind in Lesen und Naturwissenschaften am besten. Und Irland und Italien auch. Irgendwas habe ich hier verkackt. Naja, keine Ahnung. Mathe ist auf jeden Fall in Singapur, Japan und Korea sind anscheinend in Mathe am besten. Lesen ist in Singapur, Irland, Japan, Korea. Okay.
Singapur, Japan und
Korea. Estland ist.
Japan und Korea, glaube ich. Ja.
Und Naturwissenschaften in Japan, Korea, Estland und Kanada. Also es tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Irland taucht sehr viel auf, Japan, Singapur, ja. Korea. Ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, das sind halt häufig Staaten, wo die Schüler dann einfach irgendwie in so Lernbootcamps geschickt werden und irgendwie den ganzen Nachmittag lernen.
Ja.
Also von daher.
Gut, gerade in Japan.
Und Singapur auch.
Ist ja auch das ziemlich bekannt.
Genau.
Ja, in Korea auch, oder nicht? Ist das nicht so, die schreiben nur eine Klassenarbeit im Jahr, aber dann fliegen auch keine Flugzeuge
ja.
und so?
Ja, ich glaube schon, ne?
Ja, ja.
Und die Eltern stehen so mit Spickerplakaten vor den Fenstern.
Das ist so unfassbar. Das kenne ich nicht, aber das klingt wild.
Die Bildungsbranche ist in diesen Ländern einer der größten Zweige der Konsumgüter. Also praktisch, Eltern geben so unfassbar viel Geld für sowas wie Nachhilfe oder Lernstunden aus für ihre Kinder, weil einfach an dieser einen Prüfung alles abhängt im zukünftigen Bildungsleben bei denen.
Vielleicht sollten wir das auch so machen.
Nein, was? Wie
das? Okay, dann halt nicht.
Unfassbar.
Tut mir leid. Ich nehme den Vorschlag zurück.
Also,
weißt du, Teenager einfach Burnout mit 12, lass das auch
sein. Also grundsätzlich liegt Deutschland
nur, um den Konsum
immer noch überall knapp über dem OECD-Durchschnitt. Man muss aber dazu sagen, ein Drittel aller 15-Jährigen hatte mindestens einem der drei Felder nur sehr geringe Kompetenzen. Also wenn ihr jetzt sagen müsstet, ob ihr in Mathe, Lesekompetenz oder Naturwissenschaften sehr geringe Kompetenzen habt, was wäre das bei euch?
Lesen.
Mathe.
Ich habe mein Leseskill solide seit der 4. Klasse nicht weiterentwickelt. Das ist auch eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich an die Schulzeit habe, ist dieses, wenn man so Absätze vorlesen muss, aus so Texten und immer so nach einem Absatz geht es zum nächsten Schüler. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich in der Schule saß und richtig, richtig, richtig Angst davor hatte, dran zu kommen, weil das ist so mein
Problem. Aber du meinst jetzt damit, glaube ich, vorlesen.
Ja, genau, vorlesen.
Ja, aber das ist ja auch nicht dasselbe wie deine Lesekompetenz.
Ist es nicht, aber das ist doch der wesentliche Teil davon, oder nicht?
Nee, ich glaube, dass du Texte verstehst und den Inhalt wiedergeben kannst, ist wichtiger, als dass du den flawless vorlesen kannst. Und da würde ich einfach mal sagen, dass es faktisch falsch ist, dass du das seit der 4. Klasse nicht weiterentwickelt hast.
Ja, das stimmt.
Also das ist, da machst du dich jetzt schlechter, als du bist.
Aber das Vorlesen auf jeden Fall nicht.
Ja, Vorlesen ist auch kacke.
Aber Vorlesen ist überarsch.
Aber, warte.
Gemacht ist, mag halt niemand. Also, weil jeder in diesem Raum kann wahrscheinlich selbst lesen. So, deswegen habe ich das nie verstanden.
Ich fand das immer richtig.
Ja, ich finde es auch immer Pain. Aber darum soll es ja auch eigentlich jetzt
Malte? Aber
würdest du irgendwas sagen?
Ja, nee, ein Drittel aller Schüler hat in einem der drei Felder sehr geringe Kompetenzen. Ein Sechstel hat in jedem Bereich sehr schlechte Kompetenzen. Das ist schon krass. Okay. Ein Sechstel aller Schüler sind überall Arsch. Das ist ja die Zusammenfassung der Kompetenzserie.
Okay, wir sind drei Leute in diesem Raum. Wenn wir jetzt noch drei
weitere zufällige Leute
nehmen. Ja, einer davon richtig scheiße.
Dann müssten wir theoretisch jemanden drin haben. Gut, Henry, dass wir uns da einig sind. Ja, dann trag uns mal weiter vor, bitte.
Die Anteile der besonders schlechten liegen in Mathe bei 30%, beim Lesen bei 26% und Science bei 23%. Ich glaube aber, also ich meine...
Ich habe nicht verstanden.
Also Anteil der besonders schlechten in Mathe bei 30%, Lesen bei 26% und Science bei 23%. Okay. Und Leistungsstarke in Mathe bei 9%, Lesen auf 8% und Science auf 10%. Das heißt, die meisten Leistungsstarken sind in Science.
Das heißt... Okay, das ist krass. Und... Ah, nee, das kann man leider nicht so sehen, aber ja, ich hätte fast gesagt, ich bin 1%er, weil ich schlecht in Mathe bin. Aber gut in Science, aber das proved nur den ersten Fakt. Gut, dann lass uns mal, ach ja, das war ja alles dazu schon. Gut, nee, jetzt habe ich ja schon einmal angesprochen, dass, also so als Spekulation zu Beginn, eigentlich um aufs Thema zu kommen, eventuell Lehrermangel eine der Ursachen sein könnte. Malte, hast du denn dazu was rausgefunden? Und wenn nicht, dann was sind denn sonst
Ursachen? Also Lehrermangel wurde in der ganzen PISA-Studie, glaube ich, nicht einmal erwähnt. Von daher muss ich da jetzt dich enttäuschen.
Stark.
Aber was erwähnt wurde, war erstens Schulschließungen während Corona. Weil weniger guter digitaler Unterricht als in anderen OECD-Ländern. Und somit starke negative Auswirkungen auf alle Bereiche des Kompetenzerwerbs. Jetzt wollte ich euch mal fragen. Ich meine, wir waren zwar so 16, 17, aber alle ja an sich technisch recht kompetent. Glaubt ihr, es hätte eine... Also glaubt ihr, unser Digitalunterricht hätte besser sein können an manchen Stellen?
Ja, an vielen Stellen, eigentlich an allen.
Also ich finde Arbeit, aber wir hatten auch wirklich Glück, weil ich glaube, wir zu dem Zeitpunkt doch ein recht junges Kollegium hatten. Das war schon decent, aber ich habe halt so Stories gehört von irgendwelchen, gerade so Leuten, so was, wo die Eltern, also wo die in unteren Stufen sind, und da mussten die halt, die Eltern mussten die am Montag in die Schule fahren und Arbeitsblätter ausgedruckt abholen. So auf dem Level Digitalisierung waren halt 90% der Schulen in Deutschland. Mhm. Wir hatten da einfach wirklich Glück, dass so unsere Lehrer so wussten, was Moodle ist. Ja. Und so ein bisschen so von so Online-Stuff gepackt haben. Und wir hatten so eine App, die eigentlich auch recht decent war, womit wir das alles
connecten konnten. Ja, wo man auch so einen Plan und so erstellt. Ja,
ShareCloud?
Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß,
Share.
ShareCloud.
Irgendwas mit Share.
ShareCloud.
Nee, ShareZone.
ShareZone.
Share auf jeden
ShareZone. Fall. Es war ganz, ganz safe ShareZone.
Und die war ehrlich ganz decent.
Arschgeile App. Und dann haben wir zu EmuCloud
gegangen. EmuCloud.
Das war wirklich schrecklich. Das war einfach wirklich basically, weißt du, ShareZone war so, oh ja, das sind deine Abgaben, die du heute noch machen musst. Die Abgaben musst du nächste Woche machen. Ja, guck mal, hier hast du noch einen Kalender, wo alles drinsteht. Es gab so direkte Dialogfelder mit den Leuten, ne? Also mit den, ja, mit den Lehrern. Und dann war es noch schön designt. Und dann so, wir gehen jetzt zur EmuCloud. Hier, mit HTML hingeklatscht, irgendeine scheiß Cloud, total unübersichtlich, laggy.
Also EmuCloud, ich weiß nicht, für die Leute, die das nicht relaten können, das war halt basically ein großer Google Drive-Ordner.
Kann die ganze Schule, vorstellen.
So kann man es. Und dann hast du dich da durchgeklärt, so, meine Klasse, mein bla, und dann wisst ihr ja, wie gut Leute darin sind, Dokumente zu benennen. Und dann hast du so den Englischordner aufgemacht und dann waren halt da Dokumente, die hießen irgendwie EA0-4C, so ein Scheiß. Und dann ist so, naja, ihr müsst euch einfach durch alle Dokumente durchklicken und gucken, welche Dokumente neu sind, weil wir sagen euch das auch nicht.
Ja, man konnte es auch nicht, wie in Moodle, das mit hochgeladenen Sachen geht, so abhaken oder so.
Ja.
Moodle müsste, glaube ich, vielen auch ein Begriff sein, dadurch, dass es an vielen Unis
benutzt aber wird. Aber Moodle hatten wir doch dann irgendwann auch.
Ja, das hatten wir parallel zu EmuCloud und dann das, oder naja, eine Zeit lang zumindest.
Wir hatten ShareZone, dann hatten wir ShareZone, EmuCloud, dann hatten wir ShareZone, EmuCloud, Moodle und dann haben wir irgendwann, sind wir alle auf Moodle transitioned, weil das eine unserer Lehrerinnen hat das von ihrer Tochter mitbekommen, die halt in der Uni war und hat dann gesagt, ja, wir machen das da, jetzt.
Ja, das war gut, dass nochmal einen großen Dank an diese, ja, ich würde mal das Fach benennen, an diese Chemielehrerin dafür. Die hat uns echt den Arsch gerettet damit. Das wollte ich auch nochmal sagen, Scheiße. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Der Chemieunterricht zum Beispiel war echt decent. Ja. Englisch war auch okay, würde ich behaupten. War immer sehr...
Ziemlich sehr, also, wir hatten keinen Englischunterricht in Corona.
Nein, doch. Nein, hatten wir nicht.
Ja, das liegt nämlich daran... doch.
Ja, wir waren nicht im selben Kurs. Ja, anders. Also,
wir waren nicht im selben Kurs.
Nee, Malte und
wir. Es lag daran, dass die Abgaben so klein waren, also so Umfang, wir hatten so einen geringen Arbeitsaufwand, dass du die in 10 Minuten abgearbeitet hast, für die ganze Woche. Das war dann so, irgendwie, ich glaube, eine Aufgabe war mal so, ja, was ist denn dein, also irgendwie erkläre deinen Lieblingssong über das und das und so ein bisschen die Lyrics dahinter. Und der sollte halt Englisch sein, also der Lieblings-Englisch-Song, also der...
Ich verstehe schon.
Ne? Und dann war das aber so ein Ding, du hast das abgegeben, vielleicht so 10 Sätze dazu geschrieben, fertig war's, ganz Woche. Deswegen, das war wirklich läppisch.
Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gemacht zu haben.
Ja, und irgendwas anderes wollte ich sagen. Genau, das Schlimmste war in Mathe. Und daher, denke ich, kommt auch ein Großteil meiner Inkompetenz in Mathe.
Da war wirklich gar nichts.
Da einfach ganz... Da war basically nichts. Also es wurde uns einmal erklärt und dann wurden uns Aufgaben gegeben.
Ja, dann haben wir basically haben wir Hausaufgaben bekommen und haben dann einfach in einem Online-Call Hausaufgaben verglichen.
Ja, und ich hab wirklich mich hingesetzt und boah, das war das Zeitaufwendigste für mich und diese Matheabgaben gemacht. Und ich habe auch nahezu alles abgegeben. Also ich würde es jetzt vielleicht auf ein, zwei Mal benennen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ey, scheiß drauf, ich gebe das jetzt halbfertig ab. Aber das war halt so falsch und mir hat ja auch niemand erklärt, wie es jetzt richtig ist. So.
Glaubt ihr, Daniel Jung hat da richtig fett Patte gemacht?
Ja, hat er, nachweislich. Ja. Das ist sein Durchstieg gewesen.
Ah, krass.
Der ist durch Corona Fame geworden quasi. Naja, gut. Was gab es denn vielleicht noch so an Sachen, die man hätte
benennen können? Also tatsächlich war es wohl so, also so grundsätzlich ist ein sehr, sehr großer Faktor der sozioökonomische Status der Schüler. Also ich kann euch einfach mal so ein paar Beispiele nennen, an denen das, glaube ich, ganz gut wird. Also die Matheleistung der obersten 25% der Schüler, was sozioökonomischen Status angeht, lag 111 Punkte.
Also quasi wie viel Patte man hat,
genau, zu Hause. Lag 111 Punkte über dem untersten 25% der Schüler in Deutschland. Und der OECD-Durchschnitt...
Ich weiß, wie viele Punkte gibt es? Weil ich finde jetzt so 100 von 10.000 fände ich jetzt nicht krass, aber so 100 von 300
schon helfen. Also...
Und ich glaube, da zählt halt auch rein, ob deine Eltern Akademiker sind und
so. Also in 2022 wurden in Mathe ungefähr 450 Punkte erreicht. Und 111 Punkte ist okay. Heavy.
Also waren die halt 25%.
Ja, ungefähr. Ja. Und der OECD-Durchschnitt ist dabei 93.
Warte, wie viel? 400?
400 und die waren 111 besser.
Okay, also das ist schon krass.
Der OECD-Durchschnitt ist 93. So, wenn man sich schaut, also die untersten 25% der sozial Benachteiligten, also praktisch was sozioökonomischen Status angeht, von denen hatten 42% Migrationshintergrund. Und
klar, man darüber hatten wir, glaube ich, sogar schon mal geredet, über also Migration und sozioökonomischen Hintergrund in einer Sonderfolge. Da könnt ihr ja gerne mal reinhören. Ich weiß leider gar nicht, wie sie heißt.
Ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach Sonderfolge Migration, oder?
Kann sein, irgendwie so.
Und dann ist es auch so, die Lesekompetenz weiter. Ist so, dass praktisch Personen mit Migrationshintergrund 67 Punkte weniger haben als Personen ohne Migrationshintergrund. Natürlich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich meine, wenn du Migrationshintergrund hast, irgendwie zu Hause nicht die gleiche Sprache gesprochen wird, wie praktisch der PISA-Test in deiner Schule abgelegt wird, natürlich kackst du da rein. Also, Und das will man jetzt ja, ja auch also, niemandem anlassen.
Aber ich finde,
dass es zumindest schwieriger ist. Ja.
Ja, aber ich das ist, geht ja auch gar nicht darum, das jetzt irgendwelchen Personen anzulassen, aber ich finde halt so einen signifikanten Unterschied ist halt heftig, weil das heißt, dass wir Deutsch-Grundlagen nicht gut nachträglich beibringen können. Also wir als Gesellschaft, das ist eigentlich das größte
Problem. Aber unser Schulwesen ist auch ehrlich nicht darauf ausgerichtet. Oh, die Leute werden dann einfach mit in den normalen Schulunterricht integriert und dann ist es so, hey, entweder du kommst mit und wenn du nicht, ist nicht unser Problem. Mach dein Ding.
So, aber 2015 die große Migrationskrise, ist jetzt halt auch schon solide. 8 Jahre her, da hätte man halt auch mal so ein bisschen anpassen können jetzt.
Ja, vor allem gab es ja auch immer schon auch Flüchtlingsbewegungen in Richtung Deutschland, auch zum Beispiel aus dem Balkan heraus. Auch das hätte man, auch da hätte man schon erkennen können, dass es vielleicht irgendwann mal. Und das ist jetzt schon solide, über solide 20 Jahre.
Ja, genau, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist nicht, dass es das. Also es gibt ja die Angebote, aber aktuell sind die Angebote, wenn du auf einen Deutschkurs wartest, wartest du ein Jahr. Und noch ein anderer Punkt, bevor du diesen Deutschkurs gemacht hast, darfst du nicht arbeiten gehen. Das wollte ich nur noch so nebenbei sagen. Aber da hätte man halt aufrüsten müssen, so gerade als man gemerkt hat, dass man so ein halbes Jahr wartet. Ja, Malte?
Also es gibt ja diese 67 Punkte. Wenn man aber den sozioökonomischen Status rausbereinigt, also man kann ja praktisch gucken, also wir haben ja eben festgestellt, 42% der Leute, die sozial benachteiligt sind, haben Migrationshintergrund. Wenn man das rausrechnet, sind wir immer noch bei 40 Punkten. Also auch Leute, die jetzt Migrationshintergrund haben, aber zu Hause Geld haben, sind es immer noch 40 Punkte. Also es kann nicht nur daran liegen, dass die Leute sozioökonomisch benachteiligt sind, sondern es muss irgendwas mit der Migration zu tun haben. Und natürlich, das kann man sich auch ziemlich easy herleiten. Und das gibt halt genau diesen Aufschluss, den Henry eben gemacht hat, dieses, wir sind zu schlecht da drin, Leuten unsere Sprache beizubringen.
Ja, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, Deutsch ist halt eine schwere Sprache. Aber das gerade jemand, der dann vielleicht auch, ja, darüber haben wir auch sogar schon mal geredet, gerade jemand, der beide Sprachen gut beherrscht, könnte das wahrscheinlich gut vermitteln, weil er ja auch wahrscheinlich in den meisten Fällen selbst diesen Prozess durchgemacht hat, dass er das lernen musste und dass er das quasi diese Probleme erkennt und weitergeben kann. Also nicht die Probleme, sondern die Lösung dafür.
Ja, und nur noch mal, also in dieser PISA-Studie, praktisch in dem Anhang, wurde halt auch noch mal ein ganz klarer Fokus darauf gelegt, wo gesagt wurde, die Bildungskrise ist ein Standortrisiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Weil die Bildungsleistung ist praktisch der entscheidende Faktor, wie gut die Integration in die Arbeitswelt halt praktisch passiert und wie viel Wertschöpfung daraus generiert werden kann. Personen mit akademischem Abschluss / Ausbildung sind 3% von Arbeitslosigkeit betroffen. Leute ohne Abschluss, da sind es 20%. Und wenn du da mal diese Kompetenzlehre praktisch mit reinziehst, das ist halt, also wenn es so weitergeht, dann fliegt uns das wirklich brachialst um die Ohren.
Ja, das stimmt und ich bin der Überzeugung, dass wir sogar auch darüber schon mal eine Folge hatten. Ja. Könnte aber uralt sein unter Umständen.
Also was ich sehr interessant finde, wir reden gerade über das Problem Migration im Bildungssystem.
Ja.
Und wir haben sowohl einmal in der Migrationsfolge über Migration im Bildungssystem gesprochen, als auch in der Bildungsfolge. Deswegen ist das den geneigten Zuhörern, den treuen Zuhörern, die kennen das wahrscheinlich alles schon, aber ich finde es trotzdem richtig, das nochmal anzusprechen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ich finde es aber auch richtig, dass wir unseren Traditionen treu bleiben. Und jetzt langsam mal zum Tierfakt kommen.
Ja, das ist eine echt gute Frage. Ja, habe ich tatsächlich was ich glaube, ein bisschen zu technisch ist. Ich kann es trotzdem gerne vortragen, wenn ihr wollt.
Okay, dann macht Malte einen Jura-Fakt. Ich mache einen Chemie-Fakt und wir gucken, welchen wir nehmen.
Ich würde diese Woche nicht mal sagen, dass ich einen coolen Jura-Fakt habe. Und das ist schon mal schlecht.
Und zwar ist es so, dass das Leben auf der Erde unfassbar schnell entstanden ist. Also das Leben ist quasi so alt wie die Erde selbst. Da liegen nur wenige hundert Millionen, ich glaube wenige hundert Millionen Jahre genau dazwischen. Zumindest seit dem Punkt, wo die Erde theoretisch bewohnbar ist. Also vorher, als sie ein glühender Feuerball war, auf den es täglich Asteroiden gehagelt hat. Natürlich hat es da kein Leben gegeben und da konnte auch kein Leben entstehen. Naja, so, und jetzt ist es so, dass es dieses Henne-Ei-Problem, das kennen wahrscheinlich viele. Also was war das Erste, das Huhn oder das Ei? Das ist, wenn man einen lebenden Organismus anguckt, von toter Materie zu lebender Organismus, da ist das nicht ein Henne-Ei-Problem, sondern sind das etliche Dutzende Henne-Ei-Probleme, die ineinander verschachtelt sind. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie das so zack auf einmal da sein konnte. Und es gibt einen interessanten Ansatz, der ist hochspekulativ und ich finde ihn trotzdem irgendwie cool. Als Gedankenspiel und ich möchte nicht sagen, dass es so war, das kann man nicht sagen. Deswegen will ich wirklich betonen, dass es ein spekulativer Ansatz ist, der aber auch von wenigen Leuten vertreten wird und wissenschaftlich fundiert ist. Und zwar verdoppelt sich das sinnvolle Genom immer in einem bestimmten Zeitraum. Den genauen Zeitraum habe ich jetzt leider verloren, weil unser Genom ist ja schon sehr lang, das menschliche. Da ist aber auch viel Schrott dazwischen, der einfach nichts kodiert. Aber der sinnvoll irgendwas kodiert, verdoppelt sich alle paar hundert Millionen Jahre oder was das sind. Zum Beispiel ist der zwischen Fischen und Menschen, also ist der von Fischen genauso halb so lang wie der von Menschen und dann kommen irgendwelche Bakterien, wo der auch so halb oder irgendwelche Würmer und ne. Und wenn man das zurückrechnet, kommt man auf eine Zeit im Universum, die so früh ist, dass theoretisch, dadurch, dass die Energie noch so ungleich, also noch relativ, also dadurch, dass das Universum generell wärmer war, viele Orte im Universum existiert haben, die theoretisch Leben beherbergen könnten für mehrere hundert Millionen Jahre. Und dieser Ansatz ist, dass dann an diesem Punkt Leben schon entstanden ist, aber halt dann irgendwann erst auf die Erde kam damit, könnte man widerlegen, wenn man, also der widerlegt sich irgendwann von alleine, wenn man kein Leben auf benachbarten Planeten findet, die theoretisch auch bewohnbar wären oder zumindest Fossilien oder so. Aber finde ich, ist eine coole Idee, weil das Universum war ja mal wärmer, einfach dadurch, dass es kleiner war. Ich kann dazu auch ganz gerne ein kurzgesagtes Video als Quelle in die Dokumente packen. Wie gesagt, das ist ein sehr spekulativer Ansatz, aber ich fand es sehr interessant und ist wahrscheinlich zu technisch. Das war's.
Tschüss.